Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In der Nachwendezeit spielt der Roman, über den wir jetzt sprechen, die frühen Jahre von Felix Stephan. Er ist Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und jetzt bei mir hier auf der Bühne. Hallo, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ihr Roman, der beginnt mit einer, finde ich, sehr eindringlichen Szene. Da sitzt die ganze Familie vor dem alten Ofen im Haus der Großeltern und da werden alle Stasi-Akten verbrannt, die sie da in die Hand kriegen konnte. Diese Familie, der Großvater, der war nämlich ein hochrangiger Geheimdienstler und hat ganz vorausschauend da alles beiseite geschafft und dann verbrennen die das. Das dachte ich, das ist so stark, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Waren Sie dieser Sechsjährige, der da vielleicht mit dabei war oder schon im Bett lag?
Nein, das ist, ich glaube, solche starken Bilder produziert eher die Fantasie oder die Literaturgeschichte, bei der ich mich auch ganz gern bediene. Der Roman ist insofern autobiografisch, als er aus einer bestimmten Erfahrung hervorgegangen ist, und zwar der Erfahrung, dass ich seit 30 Jahren Nachwenderomane lese, in denen es in erster Linie und eigentlich fast ausschließlich um oppositionelle Milieus geht, um die Hausbesetzer im Prenzlauer Berg, um die kirchlichen Milieus jetzt bei Helga Schubert, um die bürgerlichen Zeitkapseln in Dresden bei Telkamp oder zuletzt auch bei Ingo Schulze. Und das so ein bisschen kollidierte mit meinem eigenen Augenschein. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich in Ostberlin in einem Stadtteil aufgewachsen bin, in dem es das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen gibt. Die Stasi-Zentrale ist nicht weit weg. Es gab da so einen Elfgeschosser, von dem es immer hieß, da wohnt Mielke. Da hat Erich Mielke seine letzten Lebensjahre verbracht. Und ich habe mich immer gewundert, warum die Erzählungen, die aus der DDR jetzt so kursieren und jetzt so entstehen, mit der Welt, die mich umgibt, so wenig zu tun haben und wo eigentlich all diese Leute abgeblieben sind, die dort leben, die Erwachsenen, die ich kenne. Und der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der hat es mal so ausgedrückt, wenn man sich die DDR als Gefängnis vorstellen möchte, also wenn man diese Metapher schon benutzen möchte, dann war es eher so, dass 2/3 der Leute die Wärter gewesen sind. Mhm. Und diese Psychologie und diesen Raum oder diese Leute zu erzählen oder mich mit denen zu beschäftigen, die nicht die Gewalt erfahren haben oder nicht nur, sondern von denen durchaus auch Gewalt und Brutalität ausgegangen ist, das war sozusagen ein bisschen der Schreibimpuls.
Das löst ja auch richtige innere Verwüstungen eigentlich bei den Eltern des Erzählers aus, weil die hatten ja eigentlich gute Karrieren vor sich und stürzen dann sozial zumindest erstmal ab und da geht eigentlich gar nichts mehr. Das finde ich, beschreiben Sie sehr gut, dieser Schock auch, den das auslöst. Und der Erzähler selbst, der gehört ja zu dieser Generation, die als erste mal ohne Pioniertuch eingeschult werden. Ist das so eine ganze Generation, die quasi zwischen zwei Stühlen aufgewachsen ist?
Ich glaube ja. Also wenn diese Generation etwas verbindet, dann die Transformationserfahrung. Das geht mir durchaus so, das habe ich durchaus beobachtet, dass ich, wenn ich mit gleichaltrigen Westdeutschen in Kontakt bin, dass ich merke, dass denen das fehlt, während ich, wenn ich mit Warschauern oder Belgradern mich unterhalte, dieses Verständnis dafür oder diese sehr tief eingeschriebene Erfahrung, dass alles jederzeit vorbei sein kann, dass von einem Tag auf den nächsten die Bankkonten weg sein können, die Karrieren der Eltern weg sein können, die Polizisten nicht mehr die Polizisten sind, sondern also einfach die gesamte Ordnung auf dem Kopf stehen kann. Ich glaube, das verbindet diese Generation schon. Und das ist aber vielleicht auch das Einzige, weil sonst ist es natürlich immer holprig, wenn man von den Ostdeutschen spricht,
ja,
weil
ja,
die
klar.
Erfahrungen von Leuten, die, weiß ich, im elitären Wachregiment Felix Dzerzhinski dienen und anderen, die sich irgendwie auf dem Land in einer kleinkirchlichen Gemeinde verstecken und versuchen, so wenig wie möglich mit dem Staat zu tun zu haben, sind natürlich wahnsinnig verschieden.
Aber der Junge, der verkörpert ja quasi, dachte ich, so den Ost-West-Konflikt, weil er geht ja dann im Westen in die Schule in Reinickendorf. Er nimmt auch diesen Style an und er hat vor allem extreme Gewaltausbrüche. Woher kommt denn dieser Zorn und diese Wut bei dem?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich die selbst nicht so genau beantworten kann. Ich bin ja hauptberuflich Literaturkritiker, da geht es darum, genau diese solche Fragen zu beantworten und einem Text sein Geheimnis zu entlocken. Wenn man Autor ist, dann muss man sich manchmal entscheiden, das nicht bis ins Kleinste auszuerklären und zu motivieren. In dem Fall kam es mir stimmig vor. Also das ist ein Junge, der ist am Anfang des Buches, also der Erzähler ist am Anfang des Buches, wenn die Mauer fällt, 6 Jahre alt, und wenn die 90er Jahre erzählt, am Ende ist er 16 und er stellt an sich fest, dass er eine wahnsinnige Aggressionsneigung hat, von der er nicht genau weiß, wo die herkommt, die er als fremd empfindet, die er nicht kontrollieren kann und derer er sich wahnsinnig schämt. Aber als das Buch längst fertig war, habe ich ein Interview gelesen mit dem russischen Autor Wladimir Sorokin, der darüber nachgedacht hat, warum die Russen jetzt gerade so bereit sind, sich so wahnsinnig aggressiv den Ukrainern gegenüber zu verhalten und warum das auch in der russischen Gesellschaft nicht problematisiert wird oder so gut wie nicht. Und er hat das begründet damit, dass sie so lange in einer Diktatur gelebt haben, dass sie, ich glaube, der Satz war, wenn einem jahrzehntelang die Möglichkeit genommen wird, sich frei zu entscheiden, ist alles, was dann von diesen Menschen übrig bleibt, eine grundlose Gehässigkeit und eine wahnsinnige Aggression. Und da dachte ich, das beschreibt eigentlich meine Figur relativ gut, ohne dass es beim Schreiben natürlich eine Rolle gespielt haben kann.
Und das ist denen ja auch buchstäblich in Fleisch und Blut übergegangen. Also sie zeigen das, finde ich, ganz gut, dass das auch in der Sprache, wie die miteinander reden, greifbar ist. Oder da zitieren sie so, dass das dann heißt, alle an Deck oder antreten zum Essen, so kommandotonmäßig, so eine Alltagssprache. Ist das auch so der Versuch zu zeigen, dass eigentlich alles, was gesagt wurde, gleich in so einen kollektiven Zusammenhang gestellt wird?
Ja, na klar, das ist die, also der historische Materialismus, der sozusagen von dem Fortschritt der Geschichte als eine Kollision der Klassen begreift, die ja aber seine eigene Logik hat und wo dann sozusagen das Individuelle oder das Individuum, das vielleicht Wünsche hat, die es selbst nicht genau kennt, dass sich ein Individuum, das sich ändert, ein Individuum, das unvorhersehbar sich bewegt und das irgendwie eine Gesellschaft aus der Gesamtheit dieser Individuen besteht, das konnte da irgendwie keine Rolle spielen. Und das schlägt sich, wenn ich jetzt so alte Audiofiles aus der DDR höre, bin ich überrascht, wie sich das da niederschlägt in dieser Sprache, also wie die Behörden untereinander gesprochen haben, wie da Berichte erstattet werden.
Die Mutter, die zuckt ja auch in einer Szene gleich so zusammen, wenn sie mit ihm telefoniert. Und er wird ja dann dement und stirbt. Irgendwann muss der erst Platz machen, damit wirklich was Neues kommen kann.
Ja, es gibt so einen Moment, also die Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und seinem Großvater, der ein hochrangiger Geheimdienstler ist, ist ja vor allen Dingen von Ehrfurcht und Einschüchterung im Grunde geprägt. Und erst als er dann tatsächlich ganz am Ende anfängt, dement zu werden und sich als Persönlichkeit aufzulösen und auch als das, was er symbolisch trägt, dass alles langsam so verschwindet. Erst dann gelingt es dem Ich-Erzähler, eine zärtliche, menschliche Verbindung zu ihm aufzubauen. Und er stellt fest, dass er jetzt zum ersten Mal auch mit ihm lachen kann. Und ich glaube, das ist sicherlich lesbar als eine Metapher für, wie Erinnerung arbeitet, wie ab wann man wirklich aufeinander zugehen kann und ab wann auch so eine Art Aufarbeitung oder Ehrlichkeit beginnen kann. Und das möglicherweise erst, wenn diese Generation abgetreten ist.
Felix Stephan, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke.
Und der Roman Die frühen Jahre ist beim Aufbau Verlag erschienen.